Lieber Oliver,
ja.
Wir haben eine gute Nachricht.
Ja.
Du und ich laufen in der Sommerpause von Apokalypse und Filterkaffee endlich wieder im Kanal, im Feed von Apokalypse und Filterkaffee. Allerdings natürlich nur während der Sommerpause von Apokalypse und Filterkaffee. Und danach werden ja alle sowieso endgültig den Kanal von Friendly Fire abonniert haben und müssen dann nicht mehr über diesen Feed hier gehen.
Genau, und es ist natürlich hart, die Sommerpause für die Apokalypse und Filterkaffee-Fans. Du bist einfach weg.
Ja.
Und da dachten wir, hier, wo du wirklich die intimsten Sachen erzählst, die dir auch im Sommer passieren, damit deine Leute wissen, was du machst, weil sie vielleicht das...
Mit wem sie es zu tun haben.
Genau, auch, ne? Können sie jetzt hören, wo du bist, wie du dich fühlst, mit wem du abhängst.
Da muss man wirklich sagen, wer Apokalypse und Filterkaffee mag, der muss Friendly Fire eigentlich lieben, denn in keinem Podcast der Welt wird mir regelmäßig so die Hose runtergezogen, oder?
Ja, man muss sagen, dass du dich da auch assimiliert hast mittlerweile und du dir die selber gerne auch mal runterziehst, ne?
Das ist absolut richtig. Also, Friendly Fire ab sofort und nur im Sommer auf dem Kanal von Apokalypse und Filterkaffee oder natürlich auf dem Friendly Fire Kanal. Also abonnieren, Spaß haben, schockiert sein.
Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein, wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein auditives Disneyland. Es brennt. Friendly, friendly fire, friendly, friendly fire, friendly, friendly fire, friendly fire, friendly fire.
Oliver?
Ja.
Ich möchte heute mal anfangen wie ein anderer weltberühmter Podcast und zwar mit einem Zitat, mit einem Rap-Zitat. Darf ich?
Natürlich darfst du.
Ich rappe ohne Konkurrenz und bleibe konsequent. Flair Hurensohn in Songs zu nennen, ist wie ein Kompliment. Du Nuttensohn, ich pisse, wenn du stirbst in deinen Sarg. Wenn ich zuschlage, liegst du in der Blutlache. Flairs Mutter trinkt Bukake wie eine Clubmate. Das ist ein Originalzitat von Bushido, also ein Songtext. Und das zitiere ich an dieser Stelle gerne, da unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soeben die Ehrenpatenschaft für die Drillinge von Bushido übernommen hat. Was ich amüsant finde, wenn man bedenkt, über welche Songtexte gerade deutschlandweit seit über einer Woche diskutiert werden. Und genau in diese Gemengelage sagt offensichtlich unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja in den letzten Monaten arg in der Kritik war, sich zu lange und zu viel mit den Falschen zu verbünden. Da sagt er an dieser Stelle, also um auch so ein bisschen aus dem Popularitätsloch rauszukommen, da übernehme ich doch mal die Ehrenpatenschaft für. Und dann haben sie ihm so 3-4 Köpfe hingelegt und haben gesagt, der sieht doch nett aus. Und da sind wir jetzt. Bin ich jetzt der komplett Bekloppte oder habe ich da irgendwas verpasst?
Also ja, also ich habe das auch mal bekommen und gut, dass du es nochmal einordnest. Also man fragt sich ja eigentlich nur.
Ist das nicht verrückt?
Also warum?
Ja, das.
Also genau, ja wirklich, das, also es gibt ja immer so, okay, Zweiten Weltkrieg überlebt, sich versteckt 20 Jahre auf dem Dachboden, okay, du kriegst eine Ehrenmedaille, ein Bundesverdienstkreuz, okay, verstehe ich ja alles, ne? Oder aber da war einfach so, ja, warum?
Ja, das habe ich mir, ich habe das gestern irgendwann schon mal gelesen, so als Meldung. Ich habe das halt wirklich für Satire gehalten. Ich habe einfach gedacht, das ist so Postillon-artig oder so. Naja, was man halt so schreibt, um Steinmeier jetzt auch final so comedyhaft den letzten Rest zu geben. Und dann lese ich das heute Morgen in der Hamburger Morgenpost und denke, okay, jetzt also ist es offensichtlich wirklich so. Und da bin ich, also ich bin total begeistert, Weil das, es muss ja irgendjemand ihm ja auch gesagt haben, Frank Walter, mach das mal. Das ist gut für dich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt genau die Meldung, die ich brauche, um von den negativen Schlagzeilen ein wenig abzulenken. Und ist doch echt Wahnsinn. Ist das gut, ey. Wirklich toll. Ne? Toll. Vor allen Dingen, wir reden ja hier auch immerhin über denjenigen, der sich gerade noch mit Abu Chakas über dieses Grundstück gestritten hat. Also wirklich ist ja jetzt. Aber gut, vielleicht habe ich auch wirklich einfach etwas verpasst. Vielleicht ist es auch ausreichend, dass Bushido ist ja nachweislich kein Russe. Und das ist vielleicht auch derzeit schon ausreichend, um voll resozialisiert zu sein und reintegriert in die Gesellschaft. Also die haben wirklich das komplette polizeiliche Führungszeugnis nochmal durchgeforstet und haben also zwar 248 Vergehen und mutmaßliche Vergehen da entdeckt, aber sie haben nirgendwo im Stammbaum gesehen, dass er auch nur ansatzweise Russe ist. Und dann haben sie gesagt, nee, dann kannst du es auf jeden Fall machen, dann bist du safe. Frank Walter.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer Sommerausgabe, weil alle anderen machen Pause. Wir ziehen durch von Friendly Fire mit dir, meinem Lieblings-Podcast-Partner und man kann schon sagen NRW-Frotti-Legende Micky Beisenherz. Mein Name ist Oliver Pulak. Mal kurz zum Frotti, ne, weil ich sehe, dass Leute immer über diese Frotti-Hemden da schreiben im Netz und immer wieder so immer, ja, Frotti. Ich sage jetzt mal was. Mhm. Ich finde Frotti, ja, ist der beste Stoff, den es gibt, wenn man das anfasst, von der, das ist einfach, es gibt nichts Schöneres. Ich erinnere mich nämlich in diesem Moment an, als Kind, als ich Frotti-Bettwäsche hatte im Winter, ne? Mhm. Und ich hatte auch eine Mor-Shishi-Frotti-Bettwäsche, ne? Und für mich gab es nichts Schöneres. Auch ich habe immer noch, immer wieder Frotti-Spannbettlaken, ne? Es gibt, finde ich, nichts Schöneres auf der Haut als Frotti oder so ein richtig schönes Handtuch im Gesicht auf der Haut. Deswegen, diese Diskussion zu führen, ist einfach total dumm. Und klar gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber wie sieht das denn aus? Ja, aber ich finde, Gefühl ist öfter wichtiger als Aussehen. Ne? Es ist manchmal dieses, ja, es ist, ich weiß aber nicht, du hast ja gerade.
Ich finde das Aussehen ehrlicherweise auch ganz gut, aber.
Warte mal kurz. Die Frage, du hast ja gerade wieder so eins an. Ist es denn so, dass das nur nach außen Frotti ist oder ist es nach innen derselbe Stoff?
Nee, ist nicht derselbe Stoff nach innen, aber es ist trotzdem sehr angenehm.
Okay, es ist trotzdem angenehm, aber es wäre ja eigentlich okay, finde ich, also wenn ich jetzt habe dich, glaube ich, noch nie im Frotti-Lappen, wollte ich gerade sagen, im Frotti-Waschlappen gesehen, aber ich glaube, ich würde anfangen, mich an dir so zu kuscheln, zu reiben, dich.
Machst du doch auch schon ohne Frotti.
Dich zu berühren,
was heißt denn? Es kam schon mehrfach zu Frottierungssituationen.
Ich hatte das vor Jahren, da war ich körperlicher, auch mit Männern und so und egal wer, ich wollte immer anfassen und ich bin gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo ich das überhaupt nicht mag. Also ich mag es weder, wenn
aber
mich...
Warum? Was ist geschehen?
Weiß ich nicht. Das glaube ich, hängt, weiß nicht, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich vielleicht Sachen aufarbeite und vielleicht nicht mehr gerade.
Jetzt warst du so kurz vorm Coming Out und jetzt nimmst du wieder Abstand davon.
Nee. Auch Coming Out habe ich gestern Abend, ich bin gerade in München, da war ich im Schumanns, da gibt's einen Kellner, den finde ich wahnsinnig attraktiv, immer schon charmant, sympathisch, der hat oft
Herr
so...
Costa?
Oft so ein, nein, oft so...
Oder Mikis?
Nein, der hat so ein, sagt man das, Man-Bun so hinten immer so zusammengesteckt, ein Bart, ich glaube...
Ach, sowas gefällt dir, also, ja?
Naja, sowas das eigentlich nicht, aber dieser Mann ist wirklich jemand, wo ich grundsätzlich sagen würde, ja, mit dem könnte ich mir so eine Beziehung vorstellen, aber es ist einfach der sexuelle Akt, vielleicht müsste ich es natürlich mal ausprobieren, ich habe es ja noch nicht richtig ausprobiert, aber es ist, glaube ich, das ist bei mir nicht, Nee. Ich hatte übrigens diese Woche, das ist vielleicht mal interessant, so für Männer, die das noch nicht gemacht haben. Hast du schon mal eine Vorsorgeuntersuchung Prostata gemacht?
Nein, aber ich bin jetzt in einem Alter, in dem es dann wirklich langsam mal Zeit würde.
Ich habe das nur mal kurz gemacht. Ich kenne ja meinen Urologen schon seit 15, 17 Jahren, nee, länger noch, seit 18 Jahren.
Ja.
Und er sagte, ja, jetzt sind sie in dem Alter, da sollen sie das auch mal machen. Und wir haben das jetzt gemacht, also wird ein Blutwert abgenommen. Ne?
Also Hodenkrebs kannst du ja nicht mehr, also die gute Nachricht ist, Herr Polak, Hodenkrebs werden Sie in den nächsten Jahren vermutlich nicht bekommen.
Würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich da irgendwie wieder eine Diagnose wäre. Ich bin der Einzige mit dem dritten Hoden, der unsichtbar ist. Naja, auf jeden Fall, dann ging es um diesen Finger, ne? Und da im und das, ehrlich, wir haben es gemacht und ich habe überhaupt gar keine Scham, dass ich jetzt denke, oh, wie unangenehm, dass der jetzt damit.
Ja.
Aber es fühlt sich grundsätzlich unangenehm an, ne? Wenn jemand so leicht den Finger reinsteckt.
Aber das soll doch gut sein, das soll doch sehr gut sein. Also das ist doch soll doch eine unglaubliche sexuelle Stimulanz sein, die Prostata zu berühren.
Ja, habe ich auch schon von gehört, aber das ging ganz schnell. Das war, ich rede hier von wirklich 2 Sekunden, hat der kurz so rein, es ist auch nur so die wie schade.
Naja, wenn, ja, dann will man ja, also wenn man Outing, sowieso schon.
Dann sollen wir über dein Outing reden und nicht über meine.
Nein,
aber, schade,
aber wenn man, also, ja, aber Entschuldigung, wenn man sich schon überwunden hat, ja, und dann ist der Arzt jetzt mit dem Finger hinten drin.
Finger in the
ass. Und man hört von so vielen, dass das so schön sein soll, also geradezu unverschämt gut, dann möchte ich doch auch, dass er dann auch mal so einen Moment weitermacht, weil jetzt ist es ja schon soweit, ne? Dann möchte ich dem Arzt auch sagen, so, komm, jetzt, mach mal, ne? Du kennst ja diesen miesen Gag, ne?
Welchen?
Soll ich diesen miesen Witz machen? Also, jetzt passt es halt eben gerade. Also, Mann vor der Vorsorgeuntersuchung, der Arzt sagt eben, ja, also, wenn ich da jetzt gleich bei Ihnen die Vorsorgeuntersuchung mache, dann werde ich wahrscheinlich auch, also, dann mit dem Finger hinten rein und so. Also, ist jetzt nicht wundern, wenn es dann zu einer Erektion kommt. So, und dann macht der Arzt das und der Mann sagt, ja, also, tut mir leid, da ist nichts. Und der Doc sagt, ja, wer redet denn von Ihnen? So,
Alter Gang, da fällt mir auch direkt der Arztwitz ein, wo, Herr Doktor, da habe ich auch mit Durchfall baden. Sagt er, ja, wenn Sie die Wanne voll kriegen.
Ach so.
Also, oh Gott, das ist wirklich, aber diese Witze sind schon gut.
Ja.
Wer redet denn von Ihnen?
Ja, vor allem, weil sie so schön kurz sind, ne? So schön kurz, ja,
wie
und
dieser
brechen,
Moment, wenn der Finger in deinem Arsch, der kurze Moment.
Exakt. Genau,
der kürzeste Moment der Welt.
Richtig, genau. So, aber jetzt, also du hast es dann gemacht und der Arzt war da, hat da kurz rumgeprockelt. Nee,
es ist nichts passiert. Ich glaube, in dem Moment, wo er vielleicht mit der anderen Hand einfach so leicht durch meine Haare gefahren wäre, dann hätte ich mir vielleicht Sorgen gemacht, aber das war...
Oder mit derselben Hand.
Ja.
Ne? Ist ja auch nicht so schön.
Wir sind ja gerade in der Sommerpause. Im besten Fall liegt ihr auch gerade am Strand oder am Fluss oder irgendwo, wo es vielleicht ein bisschen kühl ist. Und
liegt im Wald und versucht irgendwie aus dem brennenden Wald rauszukommen. Also ihr hört uns ja gerade irgendwie ganz entspannt am Wochenende im Wald verbracht und jetzt riecht so ein bisschen verbrannt und ihr denkt, Mensch, hat einer schon wieder herrlich was auf den Grill gelegt, bis du feststellst, rundherum brennt es bereits. Wann kommt der Helikopter und lässt die Schrägleiter runter? Klassischer Sommer.
Also, wie sieht's denn mit deinem Sommerurlaub aus? Weil ich sehe im Hintergrund das Kinderzimmer, also hat, glaube ich, alles nicht so geklappt, ne?
Naja, mein Sommerurlaub ist ein bisschen zerstückelt, da ich ja zwischenzeitlich war ich ja schon mal auf Malle, dann war ich bei meinem Freund Johannes in München, der hat da so ein schönes kleines Fest gemacht im Hofgarten, im Schumanns. Dafür bin ich dann von Palma nach München. Das war sehr, sehr schön. Da habe ich also auch ein bisschen den Großraum München genossen mit den Seen und so drumherum. Das war wirklich toll. Und dann bin ich zurück nach Hamburg zu Niki. Dann habe ich jetzt meine Tochter im Gepäck. Nächste Woche, also bevor ich gleich noch über was anderes rede, nächste Woche bin ich dann nochmal so beginnend Montag bis die Woche drauf, Dienstag, kommt so das nächste Zeitfenster dieses sehr zerstückelten 4-wöchigen Urlaubs. Und da weiß ich noch nicht genau, wo ich hin möchte. Also es gibt mehrere Optionen. Eine Option war Los Angeles, das ist aber zu viel Hassle.
Los Angeles.
Los Angeles hier zu meinem Freund, nach Malibu. Aber das ist mir ein bisschen zu viel Flugzeit und ein bisschen zu wenig Nettozeit vor Ort. Plus, ich würde gerne mit Niki zusammen dahin. Also alleine, in Anführungsstrichen, habe ich nicht so richtig Lust. Wobei ja unser Producer Tobi Baukage gerade da ist in Venice. Ja. Und da das ja ein sehr feiner Mensch ist, wäre das ein Grund, dorthin zu fliegen.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass du da drauf reingefallen bist. Also ich glaube, der ist einfach in Reinickendorf in so einem Ferienhaus, an so einem kleinen See.
Ja, stimmt.
Wollte einfach nur ein bisschen einen auf dicke Hose machen, hat dann gesagt, ja,
kann
geil.
Sehr, sehr gut.
Sorry, Olli, dass ich dich wegen dem Jetlag hier der Zeitzone später zurückrufe. Ja. Ich glaube, der ist einmal in Reinickendorf.
So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, gibt zwei andere Möglichkeiten, die ich so eruiert habe. Entweder Antibes in Frankreich oder Triest in Italien, dann jeweils mit dem Auto hin, also mit dem alten Benz, so wie die letzten zwei Jahre auch. Jetzt kommen so neue Themen dazu, wie zum Beispiel die Meldung, dass nach Triest, also in Norditalien, der Zug- und der Autoverkehr zeitweilig eingestellt wurde wegen Waldbränden. So, das ist jetzt natürlich ein globales Thema, das dann auch dich als deutschen Normalreisenden dahingehend betrifft, als plötzlich die Routen eingeschränkt oder gesperrt sind. Und da rede ich jetzt, also ne, das Thema Klimakatastrophe müssen wir heute nicht gesondert ansprechen, aber das begegnet uns natürlich auch. Und die nächste Option, sagt er redet von der Klimakatastrophe und gibt an der nächsten Stelle direkt praktische Tipps, wie man dazu beitragen kann. Die nächste Option ist vielleicht einfach ganz stumpf nach Ibiza zu fliegen für eine Woche, weil ich ja jetzt nun auch, sagen wir mal, nicht arm an Herausforderungen logistischer Natur bin. Da ist es dann vielleicht manchmal auch ganz gut zu sagen, weißt du was, du fliegst jetzt einfach irgendwo hin, Direktflug, bist da eine Woche vor Ort, liegst da doof am Pool rum, springst ab und zu ins Meer, liest 5 Bücher und gut ist.
Ich möchte an dieser Stelle Klima Charles Schumann zitieren, der, also wer ihn nicht kennt, ist einer der, vielleicht einer der bekanntesten Gastronomen in Deutschland, auch
in München ist er ein Weltstar.
Ja, auf jeden Fall. Und der sagte gestern Abend, da saß ich mit einer Freundin am Tisch und da stellt er sich nur an unseren Tisch und sagt, ich finde ja, wir sollten jetzt einfach mal 100 Jahre die Natur in Ruhe lassen. Und das fand ich einfach,
ach so,
das
siehst du.
Ja, aber das fand ich einfach so ein schönen, ich finde das ja eh ein Philosoph.
Ja.
Da dachte ich, ja, hast du recht.
Sagt natürlich auch derjenige, der regelmäßig nach Japan geflogen ist, ne? Also das ist
na
dann
ja,
auch.
Naja, weiß ich nicht. Dieses Fliegen.
Wie weiß ich nicht?
Ja, dieses, da, ob man da, also da, weiß ich.
Ja, was denn? Ja, wie, ja, was
wie,
weißt
was
du nicht?
Dass das ey, es war bis gerade so schön, würdest du jetzt echt mit mir anfangen zu streiten?
Nein, gar nicht, aber ich, das ist ja eine Fußnote, die man ja mal setzen kann an der Stelle, weil das ist ja immer so ein
aber
Klassiker.
Ich glaube, er würde darauf verzichten, wenn irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube jetzt, wenn du einmal im Jahr nach Japan fliegst, finde ich, ist das schon wenig.
Das stimmt, ja. Also gemessen an dem CO2-Abdruck von anderen.
Danke
definitiv.
Für diesen überflüssigen Streit. Das war doch kein Streit, das war ja auch kein Streit, es war nur eine kleine Meinungsverschiedenheit am frühen Morgen. Ich war an einem der schönsten Flecke vor einer Woche, ich bin da auch nur für 24 Stunden hingeflogen, aber es hat sich fast gelohnt. Ich war in Montreux.
Ach, wie schön.
In der französischen Schweiz. Und da war es wirklich so, da hatte ich schon vor Wochen ein Hotel gemietet, direkt da am Wasser, da ist ja alles am Wasser. Und dann bin ich nach Genf geflogen, sehr früh morgens um 7 an einem Samstagmorgen, bin dann von Genf vom Flughafen mit dem Zug nach Montreux gefahren und man fährt da die ganze Zeit am Genfer See so entlang und die Morgensonne, das glänzende Licht auf der Wasseroberfläche, die toll. Reflexion der Sonne auf meinem Kopfhörer, Diana Ross war es, glaube ich, und dann kam ich in Montreux an diesem Bahnhof und dann läufst du einfach nur die Treppen runter, 4 Minuten war ich schon quasi mit meinem Zeh im Wasser, wo das Hotel war. Dann habe ich im 13. Stock eingecheckt mit Blick wirklich auf diesen ganzen See und dann kam meine Begleitung irgendwann und dann sind wir direkt an so eine kleine Badestelle da vorne auch gegangen und dann habe ich, glaube ich, wie so ein kleines Äffchen im Wasser einfach 3 Stunden im Wasser da gesessen mit meiner Sonnenbrille und es war so ein Wohlfühlgefühl. Schön. Und dann sind wir kurz essen gegangen, haben auch lecker gegessen und dann sind wir ins Auditorium da gegangen, das ich weiß nicht, wie es heißt gerade, Stanislavski oder so. Das war so eine 4000er Halle und da ist ja gerade das Montreux Jazz Festival, von dem man immer gehört hat und wo man ja auch schon...
Ist nicht Sting auch da gewesen?
Das weiß ich nicht, aber es gibt ja ganz viele Platten auch von Stars, ne, live at Montreux Jazz Festival, die da alle aufgenommen wurden.
Ja.
Und ich habe sie dann gesehen, ein Konzert von 1 Stunde 40 Minuten, ganz am Ende, beim letzten Lied, kam, weil das war das letzte Konzert ihrer Tourneeabschluss der europäischen Tour, waren dann ihre Töchter, ihre die Schwiegersöhne, die Enkelkinder, also war sie mit 18 oder 20 Leuten, aber würde die haben alle mit ihr, das war für sie.
Wer denn jetzt? Ja, wer denn? Diana Ross oder was? Ach so, kommt noch. Okay.
Diana Ross, ja.
Hast du, ja, ist es Diana? Geil.
Es ist Diana Ross oder es war einfach, habe ich noch ein Lächeln im Gesicht, weil es einfach so überragend, so wunderschön war. Ich meine, die brauchen über die ganzen Lieder nicht reden, die sie hat.
Ja, klar.
Das war einfach so, ein Hit jagte den anderen, Diana Ross, Supremes, Stop in the Name of Love, I'm Coming Out und ganz am Ende Ain't No Mountain High Enough. Es war einfach überwältigend, genau. Es war wirklich überwältigend und alle waren glücklich. Dann waren wir noch abends was trinken, Espresso Martini. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal schwimmen gegangen und dann hatte ich noch den ganzen Tag und bin dann abends, nach diesem wunderschönen 24 Stunden, bin ich dann abends zurückgeflogen nach Berlin. Und bis dahin war dann auch alles schön. Und ich weiß, wir haben immer wieder die Geschichten, aber es ist auch unser...
Oh ja, bitte
unser,
nicht. Unser ja, vor allen Dingen, als wir die Geschichten erzählt haben, da waren sie ja noch irgendwie ungewöhnlich. Da war das ja noch so ein, so ein extraordinäres Scheitern. Also nee, jetzt das, was ich dir jetzt erzähle, Sommer 22
ist schon
Flug- oder Zuggeschichten zu erzählen, ist ja wirklich...
Das ist nochmal top jetzt. Das ist,
so, als würde man sagen, ich habe Corona.
Naja, pass auf, dann komme ich an. Abends um 11 Uhr, Flugzeug hat Verspätung, die letzte Außenposition an diesem Flughafen. Ne? Und
in Berlin.
Ja, und dann habe ich auch die Uhr mal geguckt. Ich habe fast 25 Minuten von da bis zum Taxistand gebraucht. Ne? Und ich habe mich schon wirklich dabei ertappt, also diese Laufbänder waren natürlich wieder ausgeschaltet. Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich so eine Mischung, kennst du noch dieses Video Rabbit in Your Headlights von, ich weiß nicht, ob es von Tom York oder von Radiohead war, wo so ein Irrer durch so einen Tunnel läuft und vor sich hin und ich kam mir wirklich vor wie dieser Typ aus dem Video und ich habe wirklich mich dabei ertappt, wie so ein Geistesgestörter, wie ich einfach nur noch vor mir laut hingeflucht habe. Scheiße, diese Ficker, diese Wichser.
Das kann ich aber auch
also,
gut. Das
aber,
kann ich auch
aber
gut.
Wirklich, dass Leute an mir vorbeigingen und so, Gott, verrückt.
Lass den Onkel, der ist krank.
Ja.
Ne? Lass den Onkel, der ist krank.
Und dann dachte ich, okay, und dann, weil ich wollte den Hund auch noch abends abholen, weil ich am nächsten Morgen nach Irland geflogen bin um 9 und ich wollte, das war alles, hat sich alles nach hinten, naja, auf jeden Fall, dann komme ich da an, Taxistand, und das ist jetzt keine Übertreibung, mindestens 150 Leute, keine Taxen.
Oh Gott.
Ey, und dann stehst du da so, oh, Alter. Und dann sagt dieser Typ, der da auch hilflos irgendwie versuchte, da für die Leute das alles, ja, ich empfehle ihnen, Uber zu rufen. Ich so, okay. Ich rufe einen Uber. Das ist ja normalerweise eine Taxifahrt nach Berlin rein, so 60 Euro höchstens.
Ja.
Uber,
ja.
Die wissen ja genau, was los ist, die Preise.
Genau.
88 Euro. Zufall.
Jetzt.
Auf jeden Fall habe ich es dann gebucht.
Die Marktwirtschaft und nicht die soziale.
Vier Minuten später so ein Typ, ne, mit einem Uber. Wenn das schon diese Toyota-Wagen sind, ne, habe ich schon, okay.
So ein Prius, ja, meinst du?
Horror, da hast du echt das Gefühl, dass es gar keinen Sitz gibt, sondern dass du direkt auf der Achse sitzt auch, ne? Alles aus Plastik, kompletter Horror. Auf jeden Fall.
Ja, schön ist es nicht.
Ich steig ein, ne, so, okay. Dann fahren wir los. Und dann macht der, ich muss das jetzt nachmachen, ne, und ich übertreibe nicht, ja. Dann telefoniert der flüstert da so die ganze Zeit. Das war so eine Mischung aus Flüstern und Beten. Und dann plötzlich so wirklich so. Und allein als er dieses Geräusch gemacht hat, ne, musste ich fast auch würgen. Da habe ich erstmal sofort mein Fenster komplett runtergemacht, habe so meinen Kopf rausgehalten. Ne? Ich dachte, scheiße, jetzt pass auf. Die Fahrt zur Pappelallee, wo ich den Hund abholen wollte, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, ne? Und der hat das alle 3 Minuten gemacht, ne? Und ich bin dann aber in so einem Moment, wo du nicht weißt, ne? Sagst du ihm das jetzt oder hältst du es aus, ne? Und ich hatte mich eher für du hältst das aus, ne? Aber es wurde immer mehr und irgendwann, als wir Höhe Torstraße waren, das ist fast dann in Mitte, wo ich hin wollte, sind meine Sicherungen komplett durchgeknallt und ich so, ey, hast du Corona oder hast du einfach nur kein Benehmen, keine Manieren? Er so dreht sich irgendwo, was ist denn das Problem? Ich so, ja, dann frag ich mich gerade, was das Problem ist. Sag mal, was ist, er so, ich rauche. Ich so, ja
bitte,
ich habe auch mal geraucht, aber ich habe da nicht die Geräusche von Jurassic Park gemacht. Ja, kannst du ja auch aussteigen. Ich so, ja, was meinst du, was ich seit einer halben Stunde machen wollte? Und dann sage ich, ich mach dir das jetzt mal vor, ne?
Und dann habe ich ihm diese Geräusche, wie jetzt gerade, nochmal vorgemacht. Also, und dann fing ein riesiger Streit an.
Wieso? Aber dann müsste er es doch in dem Moment doch eigentlich verstanden haben. Weil da müsste dann doch der Moment einsetzen, dass er sagt.
Ey, komplett geistesgestört. Und dann waren wir kurz davor da. Da bin ich einmal nur noch ausgestiegen. Der hat dann, ich weiß nicht, Schamutter, ich weiß es nicht, ob es Arabisch, ob es Türkisch war. Er hat einfach wirklich einfach mich nur noch beschimpft. Ne? Wo du einfach denkst, ey, dafür habe ich jetzt 88 Euro gezahlt. Es ist wirklich, nein, also es ist jetzt nicht so, ich habe dafür gezahlt, deswegen stimme ich dazu. Aber ich, also du willst dazu, also einfach deine Ruhe, weißt du, und es war so schön alles und es ist so schlimm einfach geendet. Ja. Wo immer das ist, ey, nein, bitte.
Ja, es war so quasi das Gegenteil von Diana Ross in Montreux, ne?
Ja, das war eher I'm rotzing out als I'm coming out.
Ja.
Und dann bin ich am nächsten Morgen beruflich, geil, ne? Wie wir so beide so gleiche, so ein Duktus manchmal haben. Assimilation nennt man das, Assimilation. Dann bin ich, wobei das nur bei mir stattfindet, ne? Ich passe mich dir an. Es ist noch nicht passiert, dass du angefangen hast, wie ich zu sprechen.
Könnte mich jetzt nicht erinnern, ja. Also nur, dass wir es festhalten, also du hast dich gerade eben über den Taxifahrer beschwert mit unkontrollierten Geräuschen, die er macht und Sekunden später rülpst du jetzt
ins
Mikrofon.
Ich wollte, es war ein versehentliches, ich bin nie der Typ, der so...
Du bist Raucher.
Es war der Red Bull Sugarfree, der zu viele Blasen in sich trug. Okay. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Morgen nach Irland geflogen.
Okay.
Und beruflich 4 Tage. Mhm. Und ich bin in Belfast gelandet und da war dann ein Fahrer, der auf mich wartet.
Hast du Christa Berg interviewt fürs ZDF?
Ja. Und ich hatte mir auch ein rotes Kleid angezogen.
Christa Berg Sommerinterview.
Und dann wartete dieser Taxifahrer auf mich und der redete, es war halt so ein, wie so ein British Lad, halt Irish Lad und einfach komplett nichts verstanden, wie er mit mir geredet hat. Und dann war das aber auch so, ich wollte mich nach hinten setzen. Er so, no, you can sit in the front. Ne? Und dann saßen wir vorne mit dem BMW seines Bruders.
Wie fühlt man sich eigentlich in dem Moment, achso, das war jetzt kein Taxifahrer, sondern ein Fahrer von der, ein Taxifahrer. Wie fühlt man sich in dem Moment, wenn der Fahrer sagt, du kannst dich auch gerne vorne zu mir setzen? Ist das nicht ein bisschen komisch, nee, dass man denkt, so, was will der jetzt? Will der mich jetzt voll labern?
Nee,
was
fand
hat er
ich
vor?
In dem Moment, weil ich den ganz angenehm fand, fand ich gut. Also so bei ihm, da hatte ich sofort, fand ich super. Das war ein richtig gutes Gefühl, weil eigentlich bin ich früher auch immer vorne gefahren, aber seitdem man dann für Produktionen oder so abgeholt wird und hinten vielleicht noch was arbeitet oder telefoniert oder so, setzt man sich so hinten rein, so aus so einer Gewohnheit. Aber eigentlich kenne ich das auch so von früher, dass man sich, also wenn ich in Papenburg oder so, sage ich jetzt mal, Taxi gefahren bin, also in der Jugend, bin ich immer vorne eingestiegen. Also da war das ja auch so, dass der Sitz vorne immer frei war und keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Deswegen, nee, fand ich gut und wir sind dann 2 Stunden von Belfast, es war halt in Nordirland, so dann immer weiter ins Landesinnere, in die Walachutten gefahren und ich glaube, es hieß Enniskillen, wo wir hingefahren sind in die Richtung und je länger wir fuhren, desto ruhiger wurde ich, desto grüner wurde es draußen, desto mehr Schafe sah ich und Wiesen und Kühe. Und also um es nur kurz zusammenzufassen, ich war da halt so 4 Tage, es war wahnsinnig schön. Also so, dass ich eigentlich jetzt am liebsten sofort wieder zurückfahren würde. Die Menschen war, glaube ich, so die freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe da. Es war wirklich alles sehr natürlich. Ja,
hatte es eine beruhigende Wirkung auf
total,
dich?
Total, total. Das habe ich lange. Ja. Montreux war auch, das Wasser war auch so eine Art Beruhigung, aber das war wirklich the best.
Wie
das
schön.
Wirklich, also kann ich sehr empfehlen, falls ihr jetzt heute auch noch überlegt, wo könnte ich mal hinfahren, Nordirland. Was ich da gemacht habe, kann ich jetzt noch nicht erzählen im November, aber es war sehr speziell.
Ach schön, sehr gut. Für mich ist jetzt erstmal Kastrop Rauxel angesagt. Ich fahre jetzt gleich mit.
Von Irland nach Kastrop Rauxel. Und was machst du da? Wie geht's deiner Oma denn? Ist sie nicht gestürzt? Hatte sie nicht irgendwas sich gebrochen?
Ja, genau. Nee, gebrochen hatte sie sich nicht. Sie ist aber gestürzt und hatte sich mehrere Sachen geprellt. Und sie ist am Montag gestorben. Und meine unangenehme Aufgabe ist es, jetzt gleich meiner Tochter erstmal beizubringen, dass ihre Uroma gestorben ist. Die sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer und wir fahren gleich hin und Sie hatte, weil sie war jetzt 2 Wochen im Urlaub mit ihrer Mami und hat dann noch Muscheln gesammelt, unter anderem auch für Oma Lore eine und ja, das werde ich also jetzt gleich, werde ich jetzt gleich ihr dann sagen müssen, ja. Ja,
mein Beileid.
Das ist lieb von dir, dankeschön. Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Also für mich ist das alles echt noch so, ich kann das alles noch nicht so richtig fassen irgendwie. Weißt du, da ist man noch ganz viel so auf der Verstandesebene und weil ich ja weiß, wie es ihr ging so in den letzten Jahren und dass das Leben immer mehr eine Zumutung wurde, also die Mobilität eingeschränkt und sie konnte immer schlechter sehen und immer schlechter hören und war natürlich insofern auch immer mittendrin und auch geistig fit, aber halt natürlich bis zu einem gewissen Grad halt auch ausgeschlossen oder und dann, als sie jetzt dann nochmal gefallen ist und im Krankenhaus war, dann war sie dann halt ganz zum Schluss, also jetzt in den letzten Tagen halt auch nicht mehr wirklich ansprechbar und war auf Schmerzmitteln und deswegen, als dann die Nachricht kam am Montagabend, hat mein Bruder mich angerufen, hat gesagt, dass Oma es jetzt hinter sich hat, dann weißt du, okay, das war jetzt wirklich an der Zeit. Das andere kommt jetzt alles, ne? Wenn du da bist und die ersten 45 Jahre meines Lebens war das halt einfach selbstverständlich. Da war halt immer Oma da, ne? Die ersten 25 Jahre meines Lebens haben wir gemeinsam unter einem Dach gewohnt. Und sie hat ja in etwa die Bedeutung von meiner Mutter, so einfach, weil wir so viel Zeit miteinander, sie hat ja nun einfach in der Zeit, wo meine Eltern nicht da waren, hat sie uns ja halt einfach erzogen. Und gekocht und alles gemacht und so. Und jetzt kommst du halt in das Haus und diese Etage ist halt wie so ein Ground Zero. Das ist halt leer. Da ist jetzt niemand mehr. Und was das bedeutet, das wird erst im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre klar. Ganz viele Situationen, in denen du dann halt einfach merkst, ja, die ist jetzt nicht da. Du würdest jetzt einfach hingehen und dann würdest du sie in den Arm nehmen und dann wird man ein bisschen Quatsch erzählen und das ist jetzt einfach nicht mehr.
Ich habe sie ja letztes Jahr, war es glaube ich im Sommer, da habe ich sie auch das erste Mal gesehen und da war das genau ja so, wie du beschreibst, dass wir da im Garten saßen und sie einfach, also sie war ja auch wie meine Tante sehr put together, ne, ganz vernünftig angezogen. Sie saß da und sie, also so wirkte sie, war einfach glücklich da mitzusitzen und hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, hier erwähnt, auch wie du merktest einfach, wie sie auch glücklich ist, wenn du da bist und genau, sie war einfach voll dabei. Wir haben ja, glaube ich, noch ein Foto sogar gemacht mit dir und Arthur. Und aber wie du sagst, ich war gerade ja auch bei meiner Tante vorletzte Woche in New York und es ist auch immer, wenn ich da aus der Tür gehe, ich muss mich sehr zusammenreißen immer, ist es immer wie so, ja, du denkst immer, das ist vielleicht das letzte Mal, ja, ne? Also es ist dann auch immer noch diese Entfernung, die auch nochmal extremer ist und so und ich war gerade geschockt und ich glaube irgendwie, weißt du, ich habe gerade mich, ich analysiere immer, ich habe mich gerade selber gefragt, warum ich geweint habe und ich glaube, weißt du, was mich gerade zum Weinen gebracht hat, als du mir gerade gesagt hast, jetzt nochmal, dass du nicht weißt, wie du das gleich deiner Tochter irgendwie sagst. Das fand ich so.
Weil sie das in ihrem Leben auch noch nie hatte.
Ich kenne das, genau. Ich hatte das nämlich irgendwie als Kind auch nicht. Also das, klar bin ich aufgewachsen und wusste ja, meine Großeltern wurden irgendwie umgebracht, aber es war dann so, also es hört sich jetzt so vielleicht banal an, es war nicht schlimm, weil das war ja so, ich habe die ja nie kennengelernt, ne? Also da war halt niemand, ne? Aber eben als Kind war das bei mir, glaube ich, auch nicht, dass da irgendjemand, dass ich da mit dem Tod in Verbindung getreten bin und beneide ich nicht, dich nicht drum, aber ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst.
Wofür ich wirklich, wirklich dankbar bin, Das ist, dass ich, also kurz nachdem sie wieder mal gestürzt ist und hat meine Mama sie ja gefunden, da lag sie in so einer Blutlache, weil sie halt aufs Gesicht gefallen ist und da blutet man natürlich sehr stark und das sieht dann halt auch sehr schlimm aus und dann bin ich an dem Wochenende ja, wollte ich eigentlich nach Berlin und wollte eigentlich was ganz anderes machen, ja, also und gerade so nach den wirklich ja sehr stressigen Wochen und Monaten hatte ich eigentlich was anderes vor und dann bin ich quasi mit mir selbst in den Dialog getreten und habe gesagt, ey, du sagst jetzt alles ab, du fährst jetzt dahin und du besuchst sie jetzt im Krankenhaus, Klammer auf, du weißt nicht, wie viele Gelegenheiten du da noch haben wirst, Klammer zu, weil ich ja eigentlich sowieso vorhatte, jetzt an diesem Wochenende hinzufahren. Das wäre dann in 2 Wochen gewesen, aber instinktiv weißt du natürlich auch, ey, du hast keine Ahnung, wie viele Gelegenheiten du noch hast und deswegen bin ich dann an dem Wochenende direkt hingefahren, dann war ich am Samstag bei ihr im Krankenhaus und sie war sie hat geschlafen, dann habe ich ihr so die Wange gestreichelt und dann wurde sie wie so ein Kind, so wie Pippa, wenn ich sie morgens wecke, wurde sie dann so langsam wach und dann guckte sie mich an, dann strahlte sie und lächelte und dann war sie halt auch, wir haben uns dann unterhalten, ja, sie war klar im Kopf, trotz der Medikamente und dann haben wir uns unterhalten und gesprochen und dann erzählte sie halt auch, Mensch, irgendwie, ach so schön, dass du da bist und es ist immer ein Highlight, wenn du kommst und ach, weißt du, das war doch auch alles gut, die meisten Jahre waren noch echt schön und so. Und dann resümierte sie auch so ein bisschen, wie man das schon mal so mit 97 macht.
Aber hattest du das Gefühl, dass sie da schon, dass du wusstest, dass sie jetzt vielleicht gehen wird, war das da in deinem Kopf? Oder
ja, also du kannst es natürlich nicht ausschließen, ne? Weil sie durch die Prellung halt eben auch sehr stark beeinträchtigt war. Das heißt, sie hat die Hände auch nicht aufgekriegt, weil die Prellungen noch so stark waren. Das hätte also auch bedeutet, wenn das so geblieben wäre, dann hätte sie noch nicht mehr ihre Hände benutzen können. Also sachlich und nüchtern betrachtet, von da ab wäre es nochmal steiler bergab gegangen. Und dann unterhielten wir uns und dann sagte sie, Mensch, das war doch auch alles schön und das war so toll mit euch und Andi, also mein Bruder, auch so ein lieber Junge, wie nett er immer kam zu mir morgens und gefragt hat, Oma, geht's dir gut? Und alle so lieb, auch die Enkel und alle irgendwie und so, sie hat also so mit dieser ganzen Situation ihren Frieden gemacht und das war so, dass sie echt erzählt hatte, dass das so eine schöne Zeit gewesen sei, die meiste Zeit. Und dann habe ich ihr noch hab ich eine Sprachnachricht vorgespielt von Pippa und Pippas Mami und Pippas anderen Großeltern und so. Und dann hatte sie Oma Lore noch gute Besserung gewünscht und dann hellte sich ihr Gesicht so auf und dann wollte sie gleich antworten und dann hat Oma noch eine Sprachnachricht an die geschickt und sich bedankt und gesagt, ja, ich komme wieder auf die Beine und bin ja dann auch bald wieder da und so. Also da hat es auch nochmal irgendwie nochmal einen Dialog gegeben, was auch schön ist im Nachhinein, weil du natürlich nochmal wirklich eine direkte Kommunikation hattest miteinander. Und dann habe ich ihr halt noch von unten eine Fanta geholt, weil sie lieber Fanta haben wollte. Und dann habe ich ihr durch diese, weil sie hat ja dann auch noch 1-2 Zähne sich dabei ausgeschlagen bei dem Sturz, dann habe ich ihr durch die Schnabeltasse dann Fanta gegeben und ein bisschen die Wange gestreichelt und haben uns noch ein bisschen unterhalten und so. Und dann saß ich da bei ihr und dann irgendwann habe ich ihr dann einen Kuss auf die Wange, auf die Stirn und auf die Wange und dann habe ich nochmal an ihrem Kopf gerochen und das war wirklich so vergleichbar, eigentlich so wie mit Pippa halt eben auch, ne? Also da schließt sich auch der Kreis wieder, sie hat auch so gut gerochen und dann nimmst du so ihren Kopf in die Hand und küsst sie und dann bin ich halt irgendwann, habe mich dann von ihr verabschiedet, weil sie sagte, du musst jetzt auch los, weil mein Vater hat unten im Auto gewartet, weil es dürfen Corona-bedingt nicht 2 gleichzeitig mit Corona-Testen ins Krankenhaus und so. Und dann bin ich gegangen in dem, ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich sie danach nicht mehr sehen würde. Aber andererseits hast du es natürlich auch im Hinterkopf, immer dieses Gefühl, vielleicht ist es das letzte Mal.
Genau, aber ich glaube, es ist am Ende dann doch die Hoffnung irgendwie, die im Unterbewusstsein ist, ja, ich bin darüber bewusst, wie ich ja auch die ganze Zeit weiß, mit Arthur und mit meiner Tante, das ist immer so zwischen 2 Toten quasi. Klar. Man weiß es ganz rational, hey, die ist alt, er ist alt, sie ist alt. Genau. Aber man denkt so, nee, guck mal, die ist doch jetzt noch irgendwie, nee, die rappelt sich schon wieder auf, das genau. geht jetzt einfach genau. weiter. Aber vielleicht genau. ist das auch ja. ein gesunder Weg mit dieser, mit diesem, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Ambivalenz, diesen beiden Gefühlen, ja, dieses einerseits, ja. andererseits Gefühl, da beides einfach auch im Auge zu halten. Nicht das eine jetzt extrem oder das andere, sondern einfach mhm. zu sagen, ja.
Du versuchst es natürlich rational zu betrachten. Mhm. Jetzt in dieser Phase, alles andere kommt ja eh von alleine. Und du weißt natürlich, oder ich weiß, es wäre ab jetzt noch schlimmer geworden. So, also mhm. der Arzt hat ja auch meiner Mama gesagt, wünschen Sie ihr nicht, dass sie noch kämpft und nochmal wieder zurückkommt, weil das hätte bedeutet, sie hätte dann irgendwann nur ihre Zeit auf der Palliativstation mhm. verbracht. Und sie war jetzt eigentlich im Grunde genommen beginnend so mit 90, wo sie noch wirklich diese wunderbare Party hatte, wo Till noch mit der Band in der Küche unten gespielt hat ja. und wirklich eine Party gefeiert hat mit 90. Die haben andere nicht mit 20. Also einfach eine unglaublich tolle, geile Party. Und gäbe es so etwas wie Gerechtigkeit, oder ich will nicht so hochgreifen, aber es wäre natürlich ein unglaublicher Abschluss gewesen, wäre sie nach der Party einfach ins Bett gegangen und nicht wieder aufgewacht.
Wobei nicht so
aber
gut für das Image so von Tisch Musik, ne?
Das stimmt natürlich auch.
Ja, der hat auf dem Geburtstag von der Oma gespielt und dann ist sie gestorben. Also den hätte man jetzt nicht mehr gebucht, ne, für ältere Leute.
Till hat auch, sagen. Stimmt, du hast recht, Till hat auch auf meiner Hochzeit gespielt. Ja, gut. Ne?
Ja.
also auf meiner ersten.
Da war wirklich eine versteckte Botschaft an die Hörer, an deine zukünftige Ex-Ehefrau, die vielleicht jetzt auch zufällig zuhört. Aber sag mal, was ich dich fragen wollte ist, ist dann jetzt quasi der Weg, dass ihr dieses Wochenende die Beerdigung dann ist?
Nee, die ist noch nicht. Also das dauert noch ein bisschen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass jetzt erstmal noch ermittelt wird, dass ein Fremdverschulden, also in solchen Fällen, wenn es dann zu Hause zu so einem Unfall kommt, wenn jemand fällt, dann wird ja erstmal ermittelt und geguckt, ob das auch natürlichen Ursprungs war. Also ob es Fremdverschulden war oder nicht. So, das weißt du natürlich, wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du ja gut, das ist halt immer wieder passiert, dass sie hingefallen ist. Aber der Rechtsstaat sieht vor, dass man in solchen Fällen das erstmal überprüft und guckt, ob es auch wirklich nicht irgendwie eine Art Fremdverschulden gab. Deswegen dauert es erstmal eine Weile. Also die Beerdigung ist noch ein paar Tage hin. Das wird erst Anfang August sein.
Und sie ist jetzt im Leichenhaus?
Ich weiß nicht, ob sie noch im Krankenhaus ist. Es ist ja noch recht frisch, aber wahrscheinlich ja.
Recht frisch heißt, es war, wann war das?
Montagabend und wir sprechen jetzt am Donnerstag.
Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall mein aufrichtiges Beileid. Das hat mich jetzt, also natürlich ganz anders als dich, aber ich wusste das ja nicht und hatte irgendwie nur dran gedacht, weil du ja mir, als ich glaube ich in New York war bei meiner Tante, da hattest du es mir ungefähr vor 10 Tagen oder 2 Wochen ungefähr erzählt, aber
jetzt mal gucken, was das bedeutet, wenn wir dort sind und wie sich das anfühlt. Mein Vater hat ja morgen Geburtstag und mein Neffe hatte gestern Geburtstag und der andere Enkel meiner Oma hat heute Geburtstag. Also heute irgendwie haben wir jetzt auch alle Geburtstag und der eine Enkel meiner Oma hat einen Tag später nach dem Tod seiner Oma sein Kind gekriegt. Also, ne, wie man immer so schön sagt, ein Leben geht, eins kommt.
Ich habe noch eine Frage. Meinst du mit deiner Tochter, ne? Also so, die wusste ja auch immer, dass die Oma alt ist, ne? Und meinst du, die hatte da so ein Bewusstsein, dass die irgendwann die Augen schließt und dann nicht mehr da sein wird?
Ich glaube ja, aber was das dann wirklich bedeutet, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist alles möglich. Es kann sein, dass sie bitterlich weint. Es kann aber auch sein, dass sie das so hinnimmt und sagt, ja, dann so, weißt du, es ist alles denkbar. Aber tatsächlich muss man, und das wollte ich nur sagen, ich habe mit einem Freund darüber auch gesprochen, es wäre vielleicht gut gewesen, einfach nach dem 90. ja, wo sie noch so auf dem Zenit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit ist, übertrieben. Aber als es noch nicht körperlich so bergab ging, und dann sagte er natürlich auch, ja, aber guck mal, andererseits hätte deine Tochter nicht so lange was von ihr gehabt. Und das stimmt natürlich. Jetzt habe ich halt eine Tochter, die 7 Jahre alt ist, die eine sehr lebhafte Erinnerung an ihre Urgroßoma haben wird. Ne? Und das ist natürlich auch eine Menge wert.
Die war ja fast alle 2 Wochen da ungefähr oder so, ne?
Genau, hat sie viel gesehen, genau, ja. Ja,
ja, dann... was sagt man da? Dann wünsche ich dir Ich bin mir sehr, sehr, also bei niemandem wäre ich mir so sehr sicher, dass das absolut kein Problem sein wird und dass du das sehr gut heute das Gespräch, das ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wirklich.
Aber schön, dass du und ich uns darüber unterhalten haben, weil mit so vielen Leuten habe ich darüber noch nicht gesprochen.
Ja, doch, jetzt.
Und quasi ich wusste, dass das bei dir in guten Händen ist.
Dankeschön. Und den 200.000 Hörern, die jetzt dabei waren.
Ja, mein Gott.
Ja. Man vergisst aber ich das manchmal, ne? Ich habe manchmal jetzt heute auch, es ist dann so, es ist zwar ein Podcast, aber irgendwie vergesse ich das dann auch.
Ja, es ist auch ein intimer Zirkel hier. Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.
Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick gen Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben.
Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen.
Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen?
Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.